Kleine Umfrage zum Beginn. Wer von euch hat heute Morgen schon mindestens ein Ei gegessen? Mal kurz Hände hoch, ja. Ah, das sind deutlich mehr als vorhin in der Kirche in Häslach. Genau, ihr hattet ein bisschen mehr Zeit, Eier zu essen, deshalb vielleicht auch ein zweites Ei. Mal Hände hoch, wer hat schon ein zweites Ei heute Morgen gehabt? Ja, gibt's auch einige unter uns. Und jetzt zählen wir die Schokoeier dazu. Wer hat schon mindestens 5, 6, 7, nein, also normale Eier, 3 Eier. Okay, jetzt geht's an öffentliche Beichte, das machen wir dann doch nicht. Also wie auch immer. Und die anderen haben noch Gelegenheit mit Hühnereiern, Schokoeier und was das sonst noch alles an Eier gibt, nachzulegen. Bleibt die Frage, weshalb tun wir das? Ja, außer, dass Eier gut schmecken, Eier aller Art nahezu, würden mir jetzt einfallen, schmecken gut. Weshalb tun wir das? Was verbinden wir mit Ostern an diesen Eiern? Ostern ist doch das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten und kein Hühner- oder Eierfest. Was Lieselotte vorhin beschäftigt hat, ist tatsächlich natürlich eine entscheidende Frage. In der Ostergeschichte kommen definitiv keine Eier vor. Allerdings schon früh in der Kirchengeschichte. Also schon die relativ früh erste Christen haben im Ei eine Hilfestellung gefunden, das zu erzählen. Und zu genießen, was Jesus für uns getan hat und was wir heute an Ostern feiern. Und zu dieser Frage, was haben die Eier mit Ostern zu tun, möchte ich den Predigttext für den heutigen Sonntag dazulegen. Auch etwas Überraschendes, die Predigttextkommission hat für den heutigen Ostersonntag einen Psalm aus dem Alten Testament ausgewählt, aber jetzt keinen aus dem Psalter, sondern ein Loblied der Hanna. Ich lese uns unter der Überschrift das leere Ei, den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Damals betete Hanna mit diesen Worten: Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Redet nicht so viel und hoch daher, kein freches Wort komme aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Schändliche Taten duldet er nicht. Der Bogen der Starken wird zerbrochen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt, doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich. Er drückt nieder und richtet wieder auf. Den Geringen zieht er aus dem Staub. Den Armen holt er aus dem Dreck. Seinen Platz gibt er ihm bei den Fürsten und lässt ihn mit Würde auf einem Thron sitzen. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Was ist geschehen? Und was hat Hannas Loblied mit Ostern und mit Ostereiern zu tun? Nun, zunächst gibt es für Hanna überhaupt nichts zu jubeln. Im Gegenteil, sie ist, so erzählt es uns die Bibel im Kapitel davor, leer und zerbrochen wie dieses Ei. Leer und zerbrochen wie dieses Ei. Koffer packen war angesagt im Haus von Elkana und seinen beiden Frauen Penina und Hanna. Sie lebten etwa 1100 vor Christus, also schon ein bisschen länger her, damals in Israel. Es ist so die Zeit, also Israel ausgezogen aus Ägypten, hineingekommen ins versprochene Land, aber Jerusalem war noch nicht erobert und der Tempel gab es noch nicht. Die Stiftshütte aus der Wüste stand in Silo. Und jährlich gab es dort ein großes Opferfest, zu dem sich die Menschen aus dem Land aufgemacht haben ans Heiligtum. So eben auch Elkana mit Penina und ihrer großen Kinderschar und Hanna, die keine Kinder bekommen konnte. In Silo angekommen war das dann so üblich, dass man dort ein Tier geschlachtet hat. Und Teile des Tieres gingen auf dem Altar als Opfer für Gott in Rauch auf. Einen anderen Teil des Opfertieres bekamen die Priester damals zum Essen. Einen weiteren Teil bekamen die Armen zum Essen. Und ein weiterer Teil, der wurde gemeinsam als Familie, die dieses Opfer dargebracht hat, in einem Festessen miteinander gegessen. Und man ahnt, während Penina mit ihrer großen Kinderschar das Essen genießt und feiert, fällt Hannah natürlich unendlich schwer, sich mitzufreuen. Eben weil sie keine Kinder hat, mit denen sie das Essen teilen und gemeinsam feiern kann. Umso mehr muss sie die Verletzungen der Penina ertragen, so nach dem Motto, mach doch kein so ein Gesicht, Hannah, du verdirbst einem ja die Laune. Gott wird schon wissen, warum er dir keine Kinder geschenkt hat. Die hätten ja eh nicht viel zu lachen bei dir. So oder ähnlich kann man sich's glaub ausmalen, kränkt Penina Hannah, bis Hannah verletzt davonläuft, zerbrochen und irgendwann leer, leer und zerbrochen wie dieses Ei. Und vermutlich ging's den Frauen am Ostermorgen ganz ähnlich. Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, so leer wie dieses Ei. Was hatten sie nicht alles von Jesus erhofft und für ihren Alltag zurückgestellt, um ihm nachzufolgen? Sie waren sich sicher, mit Jesus sind wir auf der richtigen Seite. Und dann sehen sie seinen leblosen Körper am Kreuz hängen. Und dann zerbricht's in ihnen alle Hoffnung, aller Glaube und vielleicht auch ihr Lebenssinn. Das leere Ei, ein Bild für Zerbrochenheit der Frauen damals, für die Zerbrochenheit der Hannah und auch ein Bild für die Zerbrochenheit und Leere, die Menschen heute durchleiden, einschließlich auch einer Enttäuschung über Jesus, wenn wir ihn nicht so erleben, wie wir es erhoffen oder sogar meinen, wie er handeln müsste und es doch nicht tut. Wie viel Zerbruch erlebt die Welt Tag für Tag? Das sind die Missbrauchsopfer, die sich nach der Veröffentlichung der Forumsstudie inzwischen melden und von ihrem Zerbruch erzählen. Wir sehen die Kriegsopfer der aktuellen Konflikte, die vom Erleben traumatisiert sind. Und der Weltverfolgungsindex von Open Doors unter dem genannten Stichwort im Internet abzurufen, er erinnert uns an unsere Glaubensgeschwister, die weltweit um ihres Glaubens an Jesus willen verfolgt werden. Aber auch ihr, und wenn ich in die Runde sehe, weiß ich es auch von manchen, kennt Zerbruch und das Erlöschen von Hoffnung. Wenn der Partner stirbt oder eine Beziehung kaputt geht oder man beruflich scheitert. Ein Kind, das man sich wünscht, nicht geboren wird oder ein Konflikt sich nicht lösen lässt, eine Krankheit das Leben zerfrisst. Und dann ist so zerbrochen wie dieses Ei, leer, sinnlos. In dieser Stimmung gehen die Frauen am Ostermorgen zum Grab und in dieser Stimmung muss Hannah das Opferfest feiern, leer, hohl und mit dem Gefühl, ich bin wertlos, ich bring's nicht, wertlos wie dieses zerbrochene Ei. Und dann erlebt Hannah und erleben die Frauen etwas, woran auch dieses Ei uns erinnert. Also das erste leer und zerbrochen wie ein Ei, wenn Hoffnung zerbricht. Und das zweite leer und aufgebrochen wie ein Ei. Aufgebrochen, das Grab ist leer. Die Frauen sorgen sich ja noch, wer ihnen den Stein vom Grab wegwälzt. Ja, und selbst wenn es gelänge, das Grab zu öffnen, ja, wissen sie auch, erwartet uns ein blasser Leichnam. Und dann wissen sie nicht, wie ihnen geschieht. Und selbst der Nachhilfeunterricht des Engels, der kommt nicht wirklich bei ihnen an. Osterfreude. Nein, nicht wirklich. Erstmal blankes Entsetzen und sie laufen, was das Zeug hält, weg vom Grab, bis sie Jesus begegnen. Erst in der Begegnung mit Jesus erkennen sie auch die Bedeutung des leeren Grabes. Und bis heute ist das leere Grab eines der Hauptargumente für die Historizität der Auferstehung, also für die geschichtliche Wahrheit dessen, dass Jesus auferstanden ist. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Argumenten in der Diskussion, wenn man da mit Menschen streitet, ist das nur ein Glaube, Hoffnung, Jesus ist in die Verkündigung hinein auferstanden oder das ist eine schöne Hoffnung, wo wir uns innerlich festmachen können. Nein, er ist auferstanden und da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten. Wer mehr wissen will, darf sich gern melden. außerbiblisch und biblisch und wirklich auch von den Geschichtswissenschaften anerkannt. Und eine dieser vielen Argumente dafür, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, ist das leere Grab. Eigentlich völlig banal. Wäre der Leichnam von Jesus noch da gewesen, also das Grab eben nicht leer, dann hätten die Behörden in Jerusalem damals ja leichtes Spiel gehabt. Und die Auferstehung von Jesus als Träumerei und Vision und was weiß ich was alles abzutun. Nein, so leicht war es nicht, weil das Grab leer war. Geschichtliche Realität, der Tod ist besiegt. Das leere Ei will uns in Erinnerung rufen, wenn du nur Leere empfindest, wie dieses Ei, zerbrochen und leer, dich fühlst. Dann sieh genau hin, was wirklich leer ist. Und wenn wir auf dem Friedhof an einem offenen Grab stehen und weinen angesichts des Verlusts eines Menschen, dann sieh genau hin und sieh im offenen Grab des geliebten Menschen das offene Grab von Jesus Christus. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Das Grab ist leer. Ja, natürlich, solange es diese Welt gibt, werden wir Menschen zu Grabe tragen und auch uns wird man einmal beerdigen. Und doch sind alle unsere offenen Gräber schon heute wirklich offene Gräber. Für die, die mit Jesus leben und mit ihm unterwegs sind, Durchgangsstationen bis zum Wiedersehen, weil das Grab von Jesus leer ist. Und ähnlich jubelte ja schon Hannah vor 1100 Jahren, Zitat: Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und wieder heraus. Gott hat Hannas Klage erhört und ihr könnt es nachlesen im Kapitel vor diesem Lobpsalm, den sie hier jubelt und betet und hat ihr ein Kind geschenkt. Wunderbare Geschichte, wunderbare Begebenheit, wie Gott hier ihr Gebet erhört hat. Und es ist für sie, so beschreibt sie es hier, wie eine Rettung aus der Grube. Die Verse muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, die Hanna hier jubelt. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und wieder heraus. Hat Hanna in ihrer Not Gott als den erlebt, der tötet? Fragezeichen. Und im nächsten Vers geht es ja ähnlich herausfordernd weiter. Zitat: Der Herr macht arm und reich. Er drückt nieder und richtet wieder auf. Was ist das für ein Gott, der scheinbar willkürlich arm oder reich macht, erhöht oder zu Fall bringt? Man kann diese Verse auf zwei Arten lesen. Entweder, indem man Gott dämonisiert und ihm Willkür und Böses in die Schuhe schiebt, dass er uns übel mitspielt und schlussendlich über Leichen geht. Man kann ihn aber auch anders lesen. Und das wird deutlich, wenn wir die Verse zusammennehmen. Hannas Botschaft liegt in der Gegenüberstellung der Extreme. Hier wird nicht ein Gott dämonisiert, sondern die Welt wird entdämonisiert. Wenn Hanna singt, dass Gott tötet und lebendig macht, dann heißt das positiv, auch das Schwere geht nicht an Gott vorbei. Es gehört zu dieser Welt, solange es diese Welt gibt. Und bis Gott sie einmal beenden wird und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, ohne alles Leid dieser Welt. Zu dieser Welt gehört es. Aber es geht nicht an Gott vorbei. Auch mit dem Schweren in dieser Welt, mit deiner Traurigkeit, mit dem, was dir das Leben schwer macht und mit unserem Sterben. Du bist nicht dieser Welt überlassen, sondern in Gottes Hand. In diesen Versen stehen jetzt nicht die Einzelaussagen im Vordergrund, sondern so, wie es Hannah jubelt, mit der Gegenüberstellung der Extreme die Zusage, es gibt nichts in dieser Welt, was an Gott vorbeigeht. Und deshalb komm zu ihm mit allem, auch und gerade dort, wo du Gott und die Welt nicht verstehst. Bis an die Grenzen von Dunkelheit und Verzweiflung hält Hannah an Gott fest und ermutigt uns, es ihr gleich zu tun. Das leere Ei, es erinnert uns, das Grab ist leer, das letzte Wort hat nicht der Tod, sondern Gott und deshalb erwarte wie Hannah Großes von Gott. Also die Frage, was Eier mit Ostern zu tun haben, Leeren zerbrochen wie ein Ei, ja, Hoffnung zerbricht, aber dann ein zweites Bild, dieses leere Ei, das Grab ist offen, es ist leer und ein drittes leer und aufgebrochen wie ein Ei. Das wahre Leben liegt jenseits dieser Schale. Bisher haben wir uns das Ei von außen angesehen, jetzt wechseln wir den Blick und stellen uns das Küken vor, das in diesem Ei heranwächst, begrenzt von dieser elenden Schale, also jämmerlich da drin, hart, bedrohlich, zu. Wie das Leben im Inneren des Eis von der Schale begrenzt ist, so ist unser Leben begrenzt. Der Tod, die letzte Grenze. Er empfängt uns, bedroht uns, engt uns ein und je älter wir werden, je deutlicher spüren wir das. Aber seit Ostern ist es anders. Jesus hat die Schale durchbrochen, indem er vom Tod auferstanden ist. Er hat die Grenze aufgestoßen und ist dann hindurchgegangen und öffnet uns die Tür zu einem neuen Leben, zu einem viel größeren Leben, jenseits der Schale, in diesem begrenzten Horizont, zu einem Leben in nie gekannter Weise. Wer sich an Jesus festmacht, den wird er mitnehmen, durch die Grenze des Todes hindurch ins Leben. Wenn wir von Ostern her Hannas Loblied hören, dann ermutigt uns Hanna, schon heute Großes von Gott zu erwarten. Und beeindruckend ist, wie Hanna für uns zur Zeugin der Freude wird über Gottes Heilshandeln. Achtet mal auf die Körperteile, die sie in ihrem Jubellied benennt. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Mein Herz, mein Haupt, mein Mund, meine Feinde, dein Heil. Hanna freut sich und jubelt über Gottes Heil ausgehend vom Herzen, das ist in der Bibel das Personenzentrum, der Ort der Entscheidungen, über das Haupt, Sitz unseres Selbstbewusstseins, bis zum Mund, der nur noch übersprudeln kann, getreu dem Motto, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und in dieser Reihe, mein Herz, mein Haupt, mein Mund, meine Feinde, dein Heil, bleibt selbst den Feinden, indem sie hier eingereiht werden in diese Reihe, nichts anderes übrig, den Feinden und den widrigen Lebensumständen und ähnlichem mehr nur noch die Rolle einzunehmen, genauso wie Herz, Haupt und Mund Gottes Heil groß zu machen. Indem Hanna hier die Feinde in diese Reihe mit hineinnimmt, müssen sie dieselbe Rolle übernehmen, wie Herz, Haupt und Mund, nämlich Gottes Heil, groß zu machen. Und dass es nicht nur ihre Erfahrung ist, die uns ermutigt, Großes von Gott zu erwarten, deshalb legt sie auch Vers 2 dazu. Keiner ist so heilig wie der Herr. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Und mitten hinein in diesen Vers, in diese Klammer des Lobpreises platziert sie die Gewissheit, Zitat, denn es gibt keinen Gott außer dir. Das ist ihr Fazit. Auf wen sonst sollten wir vertrauen? Bei allem, was uns in dieser Welt vorgaukelt, Gott zu sein. Es gibt keinen anderen und deshalb das Vertrauen nur auf ihn. Interessant auch hier wieder, wie Hanna sprachlich vorgeht. Und das ist im Hebräischen noch stärker als im Deutschen. Der erste Vers, den wir gerade gelesen haben, ist voller Verben der Bewegung. Hannas Herz frohlockt. Ihr Haupt strotzt vor Selbstbewusstsein und ihr Mund sprudelt über. Da ist Bewegung drin, Leidenschaft, Power, Energie. Im zweiten Vers reine Nominalsätze, keine Verben. Und die Botschaft ist klar. Gott ist heilig. Punkt. Er ist der Fels. Es gibt keinen außer ihn. Das sind Fakten, unumstößlich. Da kann ich dran rütteln, solange ich will. Da kann ich dran verzweifeln. Und ich bin unsicher und sonst was. Es ist Fakt. Da ist kein rechts und links. Er ist heilig, er ist der Fels und es gibt keinen außer ihn. Und deshalb die Botschaft hier der Grammatik. Kann ich mich auf ihn verlassen und mich an ihm festmachen? Grammatik in der Schule, ich habe es nie gemocht, war immer eher der Naturwissenschaftler. Inzwischen habe ich sie lieben gelernt. Also allein hier, biblische Botschaft, nur an der Grammatik, wunderbar. Ich komme zum Schluss. Ostern heißt, die Schale hat Risse bekommen. Jesus hat die Grenze aufgebrochen. Er ist auferstanden. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, sondern der von sich sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Und jetzt lasst uns mit diesem Herrn reden und ihm als den Auferstandenen begegnen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ja, ich möchte euch einladen, dort auch, wo wir vor Jesus als den Auferstandenen treten und ihr merkt im Gebet, ja, das ist mein Thema. Streckt ihm eure Hände entgegen. Alle haben die Augen zu, jeder für sich vor Jesus und saugt auf diese Kraft der Auferstehung. Jesus, du bist auferstanden und du lebst und wir beten dich an und ich will beten, dass die Kraft deiner Auferstehung heute sichtbar wird. Und Jesus, du kennst die Menschen, in deren Leben etwas zerbrochen ist, in denen etwas abgestorben ist, weil sie erleben mussten, wie ihnen etwas oder ein lieber Mensch genommen worden ist. Jesus, ich bete um deinen Auferstehungstrost. Und für Menschen, die Schmerzen haben, bete ich, dass diese Schmerzen abklingen. Du siehst, wer krank ist. Hier in der Kirche am Stream. Jesus, wir beten um Heilung. Machen uns eins. Du bist der Heiland, Jesus. Du hast den Tod überwunden. Bitte lege deine heilenden Hände jetzt auf das Kranke und schenk Heilung. Und wo seelische Verletzungen sind, Herr, verbinde du. Du siehst, wem Freude mangelt, weil stattdessen nur Leere da ist. Traurigkeit oder Depression, komm hinein mit deiner Auferstehungsfreude. Brich's auf und lass es hell werden. Und du siehst, wo Menschen voll innerer Unruhe sind und wer Angst vor etwas hat. Du hast mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr, das feiern wir doch heute. Deine Weltüberwindung, Jesus. Und so lass diese Angst jetzt deiner Überwindermacht weichen. Ich bete, dass dort, wo Unruhe und Angst sind, sich jetzt dein Shalom ausbreitet. Und Jesus, du siehst, wer in einer Sucht gefangen ist oder in Bindungen steckt, körperlich, in Gedanken, seelisch. Und wer raus will und irgendwie nicht raus kann. Jesus, lass es Ostern werden und löse jetzt, was bindet, dass Menschen frei werden durch deine Auferstehungsmacht. Und du siehst, wer eine konkrete Entscheidung treffen muss und wo alles nur dunkel und vernebelt ist, auferstandener Herr, schenk Klarheit. Und wo eine Situation verfahren ist, schenk eine Lösung. Herr, wenn nicht du, auferstandener Herr, wer dann weiß Lösungen, wo wir keine mehr sehen. Und ich möchte dich für Menschen unter uns bitten, die das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu sein. Oder halt ihr Leben noch dahin leben, weil sich eh nichts mehr zu verändern scheint und die auch nicht wirklich mehr etwas von dir erwarten, Gott. In Jesu Namen möchte ich es euch zusagen, dein Vater im Himmel hat nie aufgehört, an deiner Biografie zu schreiben. Dein Vater im Himmel hat Jesus doch nicht von den Toten auferweckt, um dich in deinem Grab zu lassen. Er hat etwas mit dir vor, zu seiner Ehre und zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, will auch dich erwecken zu einem neuen Leben für Jesus unter seiner Führung. Amen. Weil Jesus meine Hoffnung lebt.